Tyrion. Die Sela Essori Quoran hatte Volantis vor 7 Tagen verlassen, als Hela endlich aus ihrer Kabine kam und über Deck krabbelte wie ein scheues Waldwesen, das aus seinem langen Winterschlaf erwacht war. Die Sonne ging unter, und der rote Priester hatte sein Nachtfeuer in dem großen eisernen Kohlenbecken mittschiffs entzündet, wo sich die Mannschaft zum Beten versammelte. Mukoros Stimme dröhnte wie eine Bass-Rivers-Mail aus den Tiefen seines massigen Oberkörpers.
»Wir danken dir für deine Sonne, die uns Wärme spendet«, betete er. »Wir danken dir für deine Sterne, die über uns wachen, während wir über dieses kalte, schwarze Meer fahren.«
Der Priester, ein Hüne, größer als Ser Jorah und breit genug, um 2 aus ihm zu machen, trug eine scharlachrote Robe, die an Ärmeln und Saum und Kragen mit orangefarbenen Satinflammen bestickt war. Seine Haut war pechschwarz, sein Haar schneeweiß, und die Flammen, die er auf Wangen und Stirn tätowiert trug, leuchteten gelb und orange. Sein Eisenstab war so groß wie er selbst und wurde von einem Drachenkopf gekrönt. Wenn er mit dem unteren Ende auf den Boden stieß, spuckte das Drachenmaul knisternde grüne Flammen. Seine Wachen, 5 Sklavenkrieger der flammenden Hand, führten den Antwortgesang an. Sie sangen in der Sprache von Alt-Volantis, aber Tyrion hatte genug solcher Gebete gehört, um zu wissen, worum es ging. »Entfache unser Feuer und schütze uns vor der Finsternis, bla bla bla. Erleuchte unseren Weg und beschere uns mucklige Wärme. Die Nacht ist dunkel und voller Schrecken, rette uns vor den schaurigen Wesen und noch etwas mehr, bla bla bla.« Er war allerdings nicht so dumm, solche Gedanken offen zu äußern. Tyrion Lannister konnte keine Götter gebrauchen, aber auf diesem Schiff war es klug, dem roten Relor einen gewissen Respekt zu erweisen. Jorah Mormont hatte ihm die Ketten abgenommen, nachdem sie das Land weit genug hinter sich gelassen hatten, und der Zwerg wollte ihm keinen Grund liefern, sie ihm erneut anzulegen. Die Sela Essori Quoran war eine schlingernde Badewanne von 500 Tonnen, hatte einen tiefen Frachtraum, hohe Aufbauten an Bug und Heck und einen einsamen Mast dazwischen. Am Vorderdeck prangte eine groteske Galionsfigur, eine von Würmern zerfressene Eminenz mit einem Blick, als hätte sie Verstopfung und einer Schriftrolle unter dem Arm. Ein so hässliches Schiff hatte Tyrion noch nie gesehen, und die Mannschaft war kaum schöner. Der Kapitän, ein gemeiner, hartherziger Mann mit kesselartigem Bauch und eng stehenden, gierigen Augen, brachte kein gutes Wort über die Lippen, war ein schlechter Kühwasse-Spieler und ein noch schlechterer Verlierer. Unter ihm dienten 4 Mate, allesamt Freigelassene, und 50 Sklaven, die an das Schiff gebunden waren, jeder mit einem eintätowierten groben Abbild der Galionsfigur auf einer Wange. Ohne Nase nannten die Seeleute Tyrion gern, gleichgültig, wie oft er ihnen erklärte, dass sein Name Hugor Hügel ist. 3 der Mate und über 3/4 der Mannschaft waren glühende Anhänger des Herrn des Lichts. Beim Kapitän war sich Tyrion nicht so sicher, denn der Mann kam zwar für die Abendandacht auf Deck, beteiligte sich ansonsten jedoch nicht an den Gebeten. Doch Mokoro war der wahre Herr an Bord der Sela Essori Quoran, zumindest für diese Reise.
»Herr des Lichts, segne deinen Sklaven Mokoro und erhelle seinen Weg durch die dunklen Orte der Welt«, donnerte der Priester. »Und beschütze deinen rechtschaffenen Sklaven Benero. Schenke ihm Mut, schenke ihm Weisheit, erfülle sein Herz mit Feuer.«
In diesem Moment entdeckte Tyrion Hela, die den Mummenschanz von der steilen Holztreppe aus beobachtete, die vom Heck nach unten aufs mittlere Deck führte. Sie stand auf einer der unteren Stufen, daher war nur die Oberseite ihres Kopfes zu sehen. Unter der Kapuze funkelten die Augen groß und weiß im Licht des Nachtfeuers. Sie hatte ihren Hund dabei, den großen grauen Jagdhund, auf dem sie bei ihren lustigen Tjosten ritt.
»Milady«, rief Tyrion leise.
In Wahrheit war sie keine Lady, aber er konnte sich nicht überwinden, sie mit diesem dummen Namen anzusprechen, und Mädchen oder Zwerg wollte er sie auch nicht rufen. Sie duckte sich.
»Ich habe euch nicht bemerkt. Nun, ich bin klein. Ich fühle mich nicht wohl.«
Ihr Hund bellte.
»Krank vor Kummer wohl eher. Wenn ich irgendwie behilflich sein kann?« »Nein.«
Und damit war sie auch schon wieder verschwunden, nach unten in ihre Kabine, die sie sich mit ihrem Hund und ihrem Schwein teilte. Tyrion konnte es ihr nicht verdenken. Die Mannschaft der Sela Isori Quoran hatte sich zunächst gefreut, als er an Bord gekommen war, schließlich brachte ein Zwerg Glück. Man hatte ihm so häufig und so kräftig den Kopf gerieben, dass er sich wunderte, dass er nicht kahl geworden war. Aber Hella hatte man mit gemischten Gefühlen empfangen. Sie war vielleicht ein Zwerg, aber auch eine Frau, und Frauen an Bord eines Schiffes beschworen Unglück herauf. Für jeden Mann, der ihr den Kopf rieb, gab es drei, die Verwünschungen murmelten, wenn sie vorbeiging.
»Und mein Anblick muss Salz in ihre Wunden sein. Sie haben ihrem Bruder den Kopf abgehackt, weil sie hofften, es sei meiner. Und ich sitze hier wie ein verfluchter Wasserspeier und habe ihr nur hohlen Trost anzubieten. An ihrer Stelle hätte ich nur einen Wunsch, mich ins Meer zu stoßen.«
Er empfand Mitleid für das Mädchen. Die schrecklichen Erlebnisse, die sie in Volantis hatte durchmachen müssen, hatte sie nicht verdient, genauso wenig wie ihr Bruder. Als er sie zum letzten Mal gesehen hatte, kurz vor dem Auslaufen, hatte sie sich die Augen ausgeheult. Es waren nur zwei scheußliche rote Löcher in ihrem blassen Gesicht geblieben. Während man das Segel setzte, schloss sie sich mit Hund und Schwein in ihrer Kabine ein, aber nachts konnte er sie weinen hören. Erst gestern hatte ein Maat gesagt, man solle sie lieber über Bord werfen, ehe ihre Tränen das Schiff überschwemmten. Tyrion war sich nicht sicher, ob der Mann nur gescherzt hatte. Nachdem die Abendgebete beendet waren und sich die Mannschaft verstreut hatte, manche ihre Wache angetreten hatten und andere zum Essen oder Rumtrinken oder zu ihrer Hängematte gegangen waren, blieb Mokoro wie an jedem Abend neben seinem Nachtfeuer stehen. Der rote Priester schlief bei Tag, hielt Wache in den dunklen Stunden und hütete seine heiligen Flammen, damit die Sonne in der Morgendämmerung zu ihm zurückkehrte. Tyrion hockte sich ihm gegenüber und wärmte sich die Hände. Mokoro beachtete ihn eine Weile nicht. Er starrte in die flackernden Flammen und war in einer Vision verloren.
»Sieht er wirklich die Zukunft, so wie er behauptet?«
Falls das zutraf, war es eine furchterregende Gabe. Schließlich hob der Priester den Blick und sah den Zwerg an.
»Hugor Hügel«,
sagte er und neigte den Kopf zu einem feierlichen Nicken.
»Seid ihr gekommen, um mit mir zu beten?«
»Jemand hat mir gesagt, die Nacht sei dunkel und voller Schrecken. Was seht ihr in den Flammen?«
»Drachen«,
sagte Mokoro in der gemeinen Zunge von Westeros. Er beherrschte sie sehr gut, fast akzentfrei. Ohne Zweifel war das einer der Gründe, warum der Hohepriester Benerro ihn dazu auserkoren hatte, den Glauben an R'hllor zu Daenerys Targaryen zu bringen.
»Drachen, alt und jung, echt und falsch, hell und dunkel, und euch, einen kleinen Mann mit einem großen Schatten, der in ihrer Mitte steht und faucht.«
»Faucht? Ein liebenswertes Kerlchen wie ich?«
Tyrion fühlte sich beinahe geschmeichelt.
»Das beabsichtigt er ohne Frage. Jeder Narr hört gern, wie wichtig er ist.« »Vielleicht habt ihr Hella gesehen. Wir haben fast die gleiche Größe.«
»Nein, mein Freund.«
»Mein Freund? Wann haben wir denn Freundschaft geschlossen? Habt ihr zufällig gesehen, wie lange wir noch brauchen, bis wir Meereen erreichen?«
»Ihr möchtet unbedingt die Retterin der Welt sehen?«
»Ja und nein. Die Retterin der Welt reißt mir vielleicht den Kopf ab oder verfüttert mich zum Nachtisch an ihre Drachen.« »Nein, nein«, sagte Tyrion, »mir geht es allein um die Oliven, obwohl ich befürchte, ich könnte alt werden und sterben, ehe ich eine gekostet habe. Bei der Geschwindigkeit, mit der wir segeln, könnte ich schneller hinpaddeln wie ein Hund. Sagt mir, war Sela Isori Quoran ein Triarch oder eine Schildkröte?«
Der rote Priester lachte.
Weder noch. Quoran ist kein Herrscher, sondern jemand, der einem Herrscher dient und ihn berät, der ihm bei der Ausübung seines Amtes zur Seite steht. Ihr in Westeros würdet vielleicht Haushofmeister oder Magister sagen.
Hand des Königs, das belustigte ihn.
Und Sela Isori?
Mokoro tippte sich an die Nase.
Mit einem angenehmen Geruch versehen, duftend, würdet ihr sagen, blumig?
Also bedeutet Sela Isori Quoran mehr oder weniger stinkender Haushofmeister?
Duftender Haushofmeister wohl eher.
Tyrion lächelte schief.
»Ich glaube, ich bleibe bei stinkend. Aber vielen Dank für die Erklärung.«
»Es freut mich, euch erleuchtet zu haben. Vielleicht werdet ihr mir eines Tages gestatten, euch auch in der Wahrheit von R'hllor zu unterweisen.«
»Eines Tages.«
»Wenn mein Kopf auf einer Pike steckt.«
Die Unterkunft, die er sich mit Ser Jorah teilte, konnte man nur mit viel Wohlwollen eine Kabine nennen. Das feuchte, düstere und übelriechende Kämmerchen bot kaum Platz genug für zwei Hängematten übereinander. Mormont hatte sich in der unteren ausgestreckt und schaukelte langsam mit der Bewegung des Schiffes.
»Das Mädchen hat sich endlich an Deck blicken lassen«, erzählte Tyrion, »aber sobald sie mich gesehen hat, ist sie wieder nach unten verschwunden.«
»Ihr seid eben kein hübscher Anblick.«
»Wir können nicht alle so mit Schönheit geschlagen sein wie ihr. Das Mädchen ist am Ende. Es würde mich nicht überraschen, wenn sich das arme Ding nach oben geschlichen hat, um über Bord zu springen und sich zu ertränken.«
»Das arme Ding trägt den Namen Hella.«
»Ich kenne ihren Namen.«
Er hasste ihren Namen. Ihr Bruder hatte sich Groschen genannt, obwohl er eigentlich Oppo hieß.
»Groschen und Hella. Die kleinsten Münzen, die am wenigsten wert sind, und schlimmer noch, sie haben sich diese Namen selbst ausgesucht.«
Das hinterließ einen üblen Geschmack in Tyrions Mund.
»Gleichgültig welcher Name, sie braucht einen Freund.«
Ser Jorah richtete sich in seiner Hängematte auf. »Dann freundet euch mit ihr an. Meinetwegen könnt ihr sie auch heiraten.«
Das hinterließ keinen besseren Geschmack auf Tyrions Zunge.
»Gleiches zu Gleichem, wollt ihr darauf hinaus? Wollt ihr euch etwa eine Bärin suchen, Ser?«
»Ihr habt darauf bestanden, sie mitzunehmen.«
»Ich habe gesagt, wir könnten sie nicht in Volantis sitzen lassen, das heißt nicht gleich, dass ich sie vögeln möchte. Außerdem will sie mich tot sehen, schon vergessen? Ich bin wahrscheinlich der Letzte, den sie sich zum Freund wünscht.«
»Ihr seid beide Zwerge.«
»Ja, und ihr Bruder war auch einer, der getötet wurde, weil irgendwelche betrunkenen Narren ihn mit mir verwechselt haben.«
»Ihr fühlt euch schuldig, wie?«
»Nein«, fuhr Tyrion auf, »ich habe schon für genug Sünden gerade zu stehen, mit diesen Verbrechen habe ich nichts zu tun.« »Vielleicht habe ich einen gewissen Groll gegen Sie und Ihren Bruder gehegt für das Schauspiel, das Sie bei Joffreys Hochzeit aufgeführt haben, aber ich habe Ihnen nichts Böses gewünscht.«
»Ihr könnt gewiss keiner Fliege etwas zuleide tun, ein rechtes Unschuldslamm seid Ihr.«
Ser Jorah stand auf.
»Das Zwergenmädchen ist Eure Sache. Küsst sie, tötet sie oder geht Ihr aus dem Weg, ganz wie Ihr wünscht. Mir ist das allerlei.«
Er schob sich an Tyrion vorbei und verließ die Kabine.
»Zweimal verbannt. Kein Wunder«, dachte Tyrion.
»Ich würde ihn auch verbannen, wenn ich könnte. Der Mann ist kalt, grüblerisch, mürrisch und versteht keinerlei Spaß. Und das sind noch seine guten Seiten.«
Ser Jorah verbrachte seine Wachenstunden damit, auf dem Vorderdeck hin und her zu schreiten oder sich an die Reling zu lehnen und hinaus aufs Meer zu starren.
»Er hält Ausschau nach seiner Silberkönigin, nach Daenerys«, und er versucht, das Schiff zu zwingen, schneller zu fahren. Nun ja, ich würde vielleicht das Gleiche tun, wenn Tyscher in Meereen wartete.
Könnte die Sklavenbucht der Ort sein, zu dem Huren gehen?
Das war unwahrscheinlich. Nach allem, was er gehört hatte, waren die Städte der Sklavenhändler der Ort, wo Huren gemacht wurden.
Mormont hätte sich eine kaufen sollen. Ein hübsches Sklavenmädchen hätte Wunder wirken können, was seine Laune anging. Besonders eins mit Silberhaar, wie das der Hure, die in Selhoris auf seinem Schwanz gesessen hatte.
Auf dem Fluss hatte Tyrion Greif ertragen müssen, aber wenigstens hatte ihn das Geheimnis um seine wahre Identität abgelenkt, und mit dem Rest der kleinen Gesellschaft an Bord des Starkhans hatte er sich gut verstanden. Auf der Kogge hingegen war jeder nur das, was er zu sein schien, niemand war besonders freundlich, und nur der rote Priester war einigermaßen interessant.
Ja, und vielleicht heller. Aber das Mädchen hasst mich. Und dazu hat sie allen Grund.
Das Leben an Bord der Silaesori Quoran war vor allem langweilig, fand Tyrion. Der aufregendste Moment des Tages war es, wenn er sich mit einem Messer in Zehen und Finger stach. Auf dem Fluss hatte es Wunder zu bestaunen gegeben. Riesige Schildkröten, Ruinenstädte, Steinmenschen, nackte Septas. Man wusste nie, was einen hinter der nächsten Biegung erwartete. Auf See waren alle Tage und Nächte gleich. Nachdem sie in Volantis die Leinen losgemacht hatten, waren sie zunächst in Sichtweite der Küste gesegelt, und so konnte Tyrion sich vorbeiziehende Landzungen anschauen, wo Wolken von Meeresvögeln von felsigen Klippen in die Lüfte aufstiegen und Wachtürme zerbröckelten. Und er zählte kahle, braune Inseln, die bald hinter ihnen zurückblieben. Er sah auch viele andere Schiffe, Fischerboote, schwerfällige Handelsschiffe, stolze Galeeren, deren Ruder weißen Schaum in die Wellen schlugen. Doch nachdem sie tiefere Gewässer erreicht hatten, gab es nur noch Meer und Himmel, Luft und Wasser. Das Wasser sah aus wie Wasser. Der Himmel sah aus wie Himmel. Manchmal gab es eine Wolke. Zu viel Blau. Und die Nächte waren noch schlimmer. Tyrion schlief im besten Falle schlecht. Und das hier war weit davon entfernt. Schlafen bedeutete träumen. Und in seinen Träumen erwarteten ihn die Gram und ein steinerner König mit dem Gesicht seines Vaters. So hatte er die Wahl, in seine Hängematte zu klettern und sich anzuhören, wie Jorah Mormont unter ihm schnarchte, oder auf Deck zu bleiben und das Meer anzustarren. In mondlosen Nächten erstreckte sich das Wasser schwarz wie Maestertinte von Horizont zu Horizont, düster und tief und bedrohlich und dennoch auf schauerliche Weise schön. Doch wenn er es zu lange anschaute, überlegte sich Tyrion plötzlich, wie leicht es wäre, über die Reling zu klettern und sich in diese Dunkelheit fallen zu lassen. Ein leises Platschen und die klägliche Geschichte seines Lebens wäre so gut wie beendet.
Aber wenn es nun doch eine Hölle gibt und mein Vater dort auf mich wartet.
Der beste Moment jedes Abends war das Essen. Auch wenn es nicht besonders gut schmeckte, gab es doch reichlich davon, und deshalb ging der Zwerg als nächstes in die Kombüse. Die Schiffsküche, wo er die Mahlzeiten einnahm, war ein enger und unbequemer Raum mit so niedriger Decke, dass sich die größeren Reisenden leicht die Köpfe stießen, eine Gefahr, die besonders den stämmigen Sklavensoldaten der feurigen Hand drohte. So gern Tyrion darüber auch lachte, bevorzugte er es doch allein zu essen. Er war es rasch leid gewesen, gedrängt an einem vollen Tisch mit Männern zu sitzen, deren Sprache er nicht verstand und die redeten und scherzten, während er selbst kein Wort verstand. Besonders da er sich stets fragte, ob die Witze und das Lachen nicht ihm galten. In der Kombüse wurden auch die Bücher des Schiffs verwahrt. Da der Kapitän Bücher liebte, gab es drei an Bord. Eine Sammlung von seemännischer Poesie mit schlechten und sehr schlechten Gedichten, einen zerlesenen Band über die erotischen Abenteuer einer jungen Sklavin in einem Kissenhaus in Lys und den vierten abschließenden Band einer Reihe über »Das Leben des Triarchen Belicho«, einen berühmten volantenischen Patrioten, dessen Leben nach einer ununterbrochenen Folge von Eroberungen und Triumphen eher abrupt endete, als er von Riesen verspeist wurde. Tyrion hatte alle Bücher bereits am dritten Tag auf See gelesen. Die Geschichte des Sklavenmädchens war am schlechtesten geschrieben, dafür jedoch am fesselndsten, und dieses Buch nahm er an diesem Abend mit, damit es ihm beim Essen beistand. Rote Beete in Butter, kalter Fischeintopf und Zwieback, mit dem man hätte Nägel einschlagen können. Er las gerade den Bericht des Mädchens über den Tag, als sie und ihre Schwester in die Hände von Sklavenhändlern geraten waren, als Hella in die Kombüse kam.
»Oh«, sagte sie, »ich dachte, ich wollte Milord nicht stören, ich...«
»Du störst mich nicht, aber ich hoffe, du willst mich nicht wieder umbringen.«
Nein.
Sie wandte den Blick ab und wurde rot.
»In dem Falle würde ich etwas Gesellschaft schätzen. Es gibt wenig genug an Bord dieses Schiffes.«
Tyrion schloss das Buch.
»Komm, setz dich, iss.«
Das Mädchen hatte die meisten Mahlzeiten unberührt vor der Kabinentür stehen gelassen.
»Der Eintopf ist sogar beinahe genießbar, wenigstens ist der Fisch frisch.« »Nein, ich habe mich einmal an einer Gräte verschluckt. Seitdem kann ich keinen Fisch mehr essen.«
»Dann trink einen Schluck Wein.« Er füllte einen Becher und schob ihn ihr hin.
»Mit besten Grüßen von unserem Kapitän. Schmeckt eher wie Pisse als nach Aborgold, um die Wahrheit zu sagen. Aber selbst Pisse ist besser als dieser schwarze, tierige Rum, den die Seeleute trinken. Vielleicht hilft er dir einzuschlafen.«
Das Mädchen machte keine Anstalten, den Becher zu nehmen.
»Danke, Milord, aber nein.«
Sie wich zurück.
»Ich sollte euch nicht belästigen.« »Willst du denn dein ganzes Leben lang davonlaufen?«
fragte Tyrion, ehe sie sich wieder hinausschleichen konnte. Bei diesen Worten blieb sie stehen. Ihre Wangen nahmen ein helles Rosa an, und er fürchtete schon, sie würde wieder anfangen zu weinen. Stattdessen schob sie trotzig den Mund vor.
»Ihr lauft auch davon.« »Wohl wahr?«
räumte er ein.
»Aber ich habe dabei ein Ziel und du nicht. Das ist ein großer Unterschied.« »Wir hätten niemals davonlaufen müssen, wenn ihr nicht gewesen wäret.«
Es braucht schon Mut, mir das ins Gesicht zu sagen.
»Meinst du King's Landing oder Volantis?«
»Beides.«
In ihren Augen glitzerten Tränen.
»Alles. Warum konntet ihr nicht einfach mit uns justieren, so wie es der König gewollt hat? Es hätte euch nicht wehgetan. Was hätte es euch gekostet, Milord, auf unseren Hund zu steigen und einmal mit uns zu reiten, um dem Jungen eine Freude zu bereiten? Es ging doch nur um ein wenig Spaß. Sie hätten gelacht, mehr nicht.«
»Sie hätten über mich gelacht«, sagte Tyrion.
»Stattdessen habe ich sie dazu gebracht, über Joffrey zu lachen. Und war das nicht eine kluge List?«
»Mein Bruder sagt, es sei eine gute Sache, die Menschen zum Lachen zu bringen, eine edle Sache und sehr ehrenwert. Mein Bruder sagt, er...«
Jetzt lösten sich die Tränen und rannen ihr über das Gesicht.
»Es tut mir leid, wegen deines Bruders.«
Das Gleiche hatte ihr schon in Volantis gesagt, aber damals war sie in ihrer Trauer so außer sich gewesen, dass sie es vermutlich nicht gehört hatte. Jetzt hatte sie es gehört.
»Leid? Es tut euch leid?«
Ihre Lippen zitterten, ihre Wangen waren nass, ihre Augen rot umrandete Höhlen.
»Wir haben King's Landing noch in jener Nacht verlassen. Mein Bruder sagte, es sei das Beste, ehe jemand auf die Idee käme, wir hätten etwas mit dem Tod des Königs zu tun und wir gefoltert würden, um es herauszufinden. Zuerst gingen wir nach Tyrosch. Mein Bruder dachte, das sei weit genug, aber er hat sich geirrt. Wir kannten dort einen Jongleur. Seit Jahren und Jahren jonglierte er jeden Tag am Brunnen des trunkenen Gottes. Er war alt und nicht mehr so flink mit den Händen wie früher, daher fielen ihm manchmal die Bälle herunter, und er jagte ihn über den Platz hinterher. Die Tyraschi lachten und warfen ihm trotzdem ihre Münzen zu. Aber eines Morgens hörten wir, sein Körper sei vor dem Trios-Tempel gefunden worden. Trios hat drei Köpfe, und vor den Toren des Tempels steht eine große Statue von ihm. Der alte Mann war in drei Teile gehackt worden, und man hatte jeweils einen Teil einem Kopf von Trios in den Mund gesteckt. Als man die Leiche wieder zusammenflickte, stellte man fest, dass sein Kopf fehlte.
»Ein Geschenk für meine süße Schwester, er war auch ein Zwerg.«
»Ein kleiner Mann, ja. Ii und Oppo. Groschen.« »Tut es euch auch wegen dieses Jongleurs leid?«
»Ich kannte deinen Jongleur nicht und wusste überhaupt nicht, dass es ihn gab, aber ja, es tut mir leid, dass er tot ist.«
»Er ist euretwegen gestorben. Sein Blut klebt an euren Händen.«
Der Vorwurf traf ihn hart, so kurz nach Jorah Mormons Worten.
»Sein Blut klebt an den Händen meiner Schwester und an den Händen der Unmenschen, die ihn ermordet haben. Meine Hände!«
Tyrion drehte und wendete sie, betrachtete sie und ballte sie zu Fäusten.
»Sind mit altem Blut verkrustet, ja. Nenn mich Sippenmörder, und das entspricht der Wahrheit.
Nenn mich Königsmörder und ich werde nicht widersprechen. Ich habe Mütter, Väter, Neffen und Geliebte getötet, Männer und Frauen, Könige und Huren. Einmal hat mich ein Sänger verärgert, also habe ich den Bastard zu einem Eintopf verarbeiten lassen. Aber einen Jongleur oder einen Zwerg habe ich nicht getötet, und ich werde mir nicht die Schuld an dem geben lassen, was deinem verfluchten Bruder passiert ist.«
Hella nahm den Becher Wein, den er ihr eingeschenkt hatte, und schüttete ihn Tyrion ins Gesicht.
»Genau wie meine süße Schwester.«
Er hörte die Kombüsentür zuschlagen, sah jedoch nicht, wie sie ging. Seine Augen brannten und er nahm die Welt nur verschwommen wahr.
»So viel zu dem Vorhaben, sich mit ihr anzufreunden.«
Tyrion hatte nur wenig Erfahrung mit anderen Zwergen. Sein hoher Vater hatte niemanden empfangen, der ihn an die Missbildung seines Sohnes erinnerte, und alle Gaukler, die kleines Volk zu ihrer Truppe zählten, lernten rasch einen weiten Bogen, um Lennis Hort und Casterly Rock zu schlagen, denn zu leicht fiel man bei Lord Tywin in Ungnade. Später hatte Tyrion von einem Zwergnarren am Hofe des dornischen Lords Vogler gehört, von einem Zwergmeister in Diensten auf den Fingern, einer Zwergin bei den schweigenden Schwestern, aber er hatte nie auch nur das Bedürfnis verspürt, sie aufzusuchen. Auch weniger zuverlässige Geschichten kamen an sein Ohr, von einer Zwergenhexe, die auf einem Hügel in den Flusslanden spukte, und einer Zwergenhure in King's Landing, die dafür bekannt war, es mit Hunden zu treiben. Von letzterer hatte ihm seine süße Schwester erzählt und sogar angeboten, eine läufige Hündin suchen zu lassen, falls er es ebenfalls ausprobieren wollte. Als er höflich gefragt hatte, ob sie damit sich selbst meine, hatte Kersa ihm einen Becher Wein ins Gesicht geschüttet.
»Das war roter, wenn ich mich recht entsinne, und dieser ist golden.«
Tyrion wischte sich das Gesicht mit dem Ärmel ab. Seine Augen brannten auch immer. Bis zum Tag des Sturms sollte er Hella nicht wiedersehen. An jenem Morgen regte sich kein Lüftchen und die salzige Luft hing schwer über dem Schiff, doch der Himmel im Westen loderte feuerrot und war mit Wolken überzogen, die im Purpurrot der Lannisters leuchteten. Die Seeleute machten die Schotten dicht, brachten Sicherheitsleinen an und räumten das Deck auf. Alles, was nicht bereits festgebunden war, wurde jetzt vertäut. »Wir bekommen schlimmen Wind«, warnte ihn einer. »Ohne Nase sollte unter Deck gehen.« Tyrion erinnerte sich an den Sturm, den er auf der Überfahrt durch die Meerenge erlebt hatte, daran, wie das Deck unter seinen Füßen geschaukelt hatte, an das entsetzliche Ächzen des Schiffes und den Geschmack von Wein und Galle. »Ohne Nase bleibt hier oben!« Wenn die Götter ihn sich holen wollten, würde er lieber ertrinken, als an seinem eigenen Erbrochenen ersticken. Und er hörte, wie sich das Segel der Kogge langsam aufplusterte, wie das Fell eines großen Tieres, das aus langem Schlaf erwacht und sich dann mit einem lauten Knall füllte, bei dem alle den Kopf umwandten. Der Wind trieb die Kogge vor sich her, ließ sie vom eingeschlagenen Kurs abdriften. Hinter ihnen stapelten sich am blutroten Himmel schwarze Wolken übereinander. Am Vormittag konnte man im Westen Blitze zucken sehen, denen fernes Donnergrollen folgte. Die See wurde rauer, und dunkle Wogen erhoben sich und krachten gegen den Rumpf der stinkende Haushofmeister. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt fing die Mannschaft an, das Segel einzuholen. Tyrion stand mittschiffs im Weg, deshalb kletterte er zum Vorderdeck hinauf, ging in Deckung und genoss den kalten Regen auf seinen Wangen. Die Kogge hob und senkte sich, bockte wilder als jedes Pferd, das er je geritten hatte, ging mit jedem Wellenberg in die Höhe, fuhr dann in die Täler dazwischen hinunter und rüttelte ihn heftig durch. Trotzdem war es hier besser, wo er etwas sehen konnte, als unten in der Kabine ohne Luft. Zu dem Zeitpunkt, da der Sturm nachließ, war Tyrion Lannister bis auf die Unterwäsche durchnässt und trotzdem in Hochstimmung. Und kurz darauf noch mehr, als er in ihrer Kabine Jorah Mormont betrunken in einer Lache aus Erbrochenem liegen sah. Nach dem Essen blieb der Zwerg in der Kombüse und feierte sein Überleben, indem er ein paar Schluck schwarzen Teerrum mit dem Schiffskoch trank, einem großen, schmierigen und lauten Volantener, der in der gemeinen Zunge nur ein Wort beherrschte: Ficken, jedoch ein wildes Küwasse hinlegte, und zwar besonders, wenn er betrunken war. An diesem Abend spielten sie drei Partien. Die erste gewann Tyrion, die folgenden beiden verlor er. Nachdem er entschieden hatte, es sei genug, torkelte er zurück an Deck, um den Rum und die Elefanten aus dem Kopf zu verscheuchen. Hela entdeckte er auf dem Vorderdeck, wo er so oft Ser Jorah vorgefunden hatte, an der Reling neben der scheußlichen, halbverrotteten Galionsfigur. Sie schaute hinaus aufs tintenschwarze Meer. Von hinten wirkte sie so klein und verletzlich wie ein Kind. Eigentlich wollte Tyrion sie nicht stören, doch es war zu spät. Sie hatte ihn gehört. »Hugo Hügel?«
»Wenn es dir gefällt.«
»Wir wissen es ja beide besser.«
»Tut mir leid, wenn ich dich hier störe. Ich gehe schlafen.«
»Nein.« Ihr Gesicht war blass und traurig, doch sah sie nicht aus, als hätte sie geweint.
»Mir tut es auch leid. Wegen dem Wein. Ihr habt meinen Bruder nicht getötet und auch nicht den armen alten Mann in Tyrosch.«
»Ich habe eine Rolle dabei gespielt, allerdings hatte ich keine andere Wahl.«
»Ich vermisse ihn so sehr. Meinen Bruder, ich verstehe.«
Unwillkürlich musste er an Jaime denken.
»Schätze dich glücklich. Dein Bruder starb, ehe er dich verraten konnte.«
»Ich dachte, ich wollte sterben«, sagte sie. »Aber heute, als der Sturm kam und ich dachte, das Schiff würde untergehen, da habe ich...«
»Du hast erkannt, dass du doch weiterleben möchtest.«
»An dem Punkt war ich auch schon einmal. Da haben wir noch etwas gemeinsam.«
Sie hatte schiefe Zähne, deshalb lächelte sie für gewöhnlich nicht viel, aber jetzt lächelte sie breit.
»Habt ihr wirklich aus einem Sänger Eintopf machen lassen?«
»Wer, ich? Nein, ich bin doch kein Koch.«
Hella kicherte und klang wie das süße junge Mädchen, das sie war. 17, 18, höchstens 19.
»Was hat er denn angestellt, dieser Sänger?«
»Er hat ein Lied über mich verfasst.«
»Denn sie war sein heimlicher Schatz, sein Glück und sein Verdruss. Eine Kette und eine Burg sind doch nichts, verglichen mit ihrem Kuss.«
Es war eigenartig, wie schnell ihm die Worte wieder einfielen. Offensichtlich hatte er sie nie wirklich vergessen.
»Denn Hände aus Gold sind immer so kalt, doch die Hand einer Frau, die ist warm.«
»Es muss ein schreckliches Lied gewesen sein.«
»Eigentlich nicht. Es war gewiss nicht der Regen von Castamere, aber manche Verse waren also...«
»Wie ging es denn?«
Er lachte.
»Nein, du willst mich bestimmt nicht singen hören.«
»Meine Mutter hat uns immer vorgesungen, als wir noch Kinder waren. Für mich und meinen Bruder. Sie hat immer gesagt, es ist ganz gleichgültig, was für eine Stimme man hat, solange man nur das Lied mag.«
»War sie...«
»Ein kleiner Mensch? Nein, aber unser Vater.
Sein eigener Vater hatte ihn an einen Sklavenhändler verkauft, als er 3 Jahre alt war. Doch er wurde später ein so berühmter Mime, dass er sich seine Freiheit kaufen konnte. Alle freien Städte hat er bereist, und auch Westeros. In Old Town haben sie ihn Hüpfende Bohne genannt.«
»Wie denn auch sonst?«
Tyrion bemühte sich, nicht zusammenzuzucken.
»Jetzt ist er tot«,
fuhr Hella fort.
»Und meine Mutter auch. Oppo war der Letzte aus meiner Familie. Und jetzt ist er auch tot.«
Sie wandte sich ab und starrte hinaus aufs Meer.
»Was soll ich nur tun? Wohin soll ich gehen? Ich habe keinen Beruf gelernt. Ich kann nur diese Tjostschau, und dazu braucht man 2.«
»Nein«, dachte Tyrion, »das kannst du doch nicht wirklich wollen, Mädchen. Frag mich das nicht. Denk nicht mal im Traum daran.«
»Du kannst dir doch einen vielversprechenden Waisenjungen suchen«, schlug er ihr vor.
Hella schien ihm nicht zuzuhören.
Es war Vaters Einfall, das Turnierspiel aufzuführen. Er hat sogar das erste Schwein abgerichtet, aber dann war er schon zu krank, um darauf zu reiten, also hat Oppo seinen Platz eingenommen. Ich bin immer auf dem Hund geritten. Einmal sind wir sogar vor dem Sea Lord von Braavos aufgetreten, und er musste so heftig lachen, dass er uns hinterher ein großes Geschenk gemacht hat.« Hat euch meine Schwester dort entdeckt, in Braavos?«
»Eure Schwester?«
Das Mädchen war verwirrt.
»Königin Kersai!«
Hella schüttelte den Kopf.
»Nein, sie hat nie. Es war ein Mann, der zu uns gekommen ist, in Pentos. Osmund. Nein, Oswald. So ähnlich. Oppo hat sich mit ihm getroffen, nicht ich. Oppo war immer für die Verhandlungen zuständig. Mein Bruder wusste immer, was zu tun war und wohin es als nächstes gehen sollte.«
»Jetzt geht es nach Meren.«
Sie sah ihn fragend an.
»Quart, meint ihr? Wir fahren nach Quart, und zwar über Neugies.«
»Meren, du wirst deinen Hund vor der Drachenkönigin reiten und am Ende in Gold aufgewogen werden. Am besten fängst du schon mal an, mehr zu essen, damit du hübsch und rund bist, wenn du vor ihrer Gnaden zum Tjost antrittst.«
Hella erwiderte das Lächeln nicht.
»Allein kann ich höchstens im Kreis reiten. Und selbst wenn die Königin lachen sollte, wohin soll ich danach gehen? Wir sind nie lange an einem Ort geblieben. Wenn sie uns zum ersten Mal sehen, lachen und lachen sie. Aber beim vierten oder fünften Mal wissen sie, was kommt, bevor wir es tun. Dann lachen sie nicht mehr. Und wir müssen uns neue Zuschauer suchen. In den großen Städten verdienen wir am meisten. Aber mir haben die kleinen Orte immer am besten gefallen. Dort haben die Menschen zwar kein Silber, aber wir dürfen an ihren Tischen essen. Und die Kinder laufen uns überall hin nach. Nur weil sie noch nie einen Zwerg gesehen haben in ihren verfluchten Pisport-Dörfern«,
dachte Tyrion.
»Die verfluchten Kinder laufen noch einer zweiköpfigen Ziege nach, wenn eine vorbeikommt, bis ihnen das Blöken langweilig wird und sie das Zier zum Abendessen schlachten.«
Doch er wollte sie nicht wieder zum Weinen bringen, daher sagte er stattdessen:
»Daenerys hat ein gutes Herz und ein großzügiges Wesen.«
Genau das wollte sie hören.
»Sie wird an ihrem Hof einen Platz für dich finden, daran zweifle ich nicht. Einen sicheren Platz, wo dich meine Schwester nicht erreichen kann.«
Hella wandte sich wieder ihm zu.
»Und ihr werdet auch dort sein?« »Solange sich Daenerys nicht entscheidet, dass sie ein wenig Lannister-Blut vergießen möchte zum Ausgleich für das Targaryen-Blut, das mein Bruder fließen ließ.«
»Gewiss.«
Danach sah man das Zwergmädchen häufiger an Deck. Am nächsten Tag begegnete Tyrion ihr und ihrer gescheckten Sau am Nachmittag, als die Luft warm und das Meer ruhig war.
»Sie heißt Hübsche«,
verriet ihm das Mädchen schüchtern.
»Hübsche das Schwein und Heller das Mädchen«,
dachte er.
»Dafür wird sich jemand verantworten müssen.«
Heller gab Tyrion ein paar Eicheln und Hübsche fraß ihm aus der Hand.
»Glaubt nicht, ich würde nicht sehen, was du vorhast, Mädchen«,
dachte er, während die große Sau schnüffelte und quiekte. Kurz darauf fingen sie an, gemeinsam zu essen. An manchem Abend waren sie beide allein, an anderen drängten sie sich mit Mokoros Wachen.
»Die Finger«,
nannte Tyrion sie. Es waren schließlich Männer der feurigen Hand, und es waren fünf. Hella lachte darüber, ein süßer Klang, der allerdings nicht häufig zu hören war. Ihr Schmerz war zu frisch, ihre Trauer steckte zu tief. Bald hörte er, wie sie das Schiff stinkende Haushofmeister nannte, allerdings wurde sie immer wütend, wenn er Hübsche Schinken nannte. Um das wieder gut zu machen, versuchte Tyrion, ihr Kühwasser beizubringen, aber das war, wie er rasch feststellte, vergebliche Liebesmüh.
»Nein«, sagte er ein Dutzendmal, »der Drache fliegt, nicht die Elefanten.«
An diesem Abend rückte sie mit der Sprache heraus und fragte ihn, ob er mit ihr das Lanzenspiel spielen würde.
»Nein«,
antwortete er. Erst später fiel ihm ein, dass Lanzenspiel vielleicht nicht unbedingt Lanzenspiel bedeutete, aber seine Antwort wäre trotzdem Nein gewesen, wenn auch nicht so schroff. Zurück in der Kabine, die er sich mit Jorah Mormont teilte, wälzte sich Tyrion stundenlang in seiner Hängematte hin und her, schlief ein und erwachte wieder. Seine Träume waren voller grauer Steinhände, die aus dem Nebel nach ihm griffen, und eine Treppe führte hinauf zu seinem Vater. Schließlich gab er auf und ging nach oben, um ein wenig frische Nachtluft zu schnappen. Die Selae Sori Quoran hatte das große gestreifte Segel für die Nacht eingeholt, und das Deck war so gut wie verlassen. Ein Maat war am Heck, und mittschiffs saß Mokoro bei seinem Kohlenbecken, in dem ein paar kleine Flammen in der Glut tanzten. Nur die hellsten Sterne waren zu sehen, alle im Westen. Ein matter roter Schein erhellte den Himmel im Nordosten. Er hatte die Farbe einer blutigen Schwellung. Tyrion hatte noch nie einen so großen Mond gesehen. Riesig und aufgedunsen, als hätte er die Sonne verschluckt und sei mit Fieber aufgewacht. Sein Zwilling trieb auf dem Meer neben dem Schiff und schimmerte rot bei jeder Welle.
»Wie spät ist es?« fragte er Mokoro. »Das kann doch nicht der Sonnenaufgang sein, oder hat sich der Osten verschoben? Warum ist der Himmel so rot?«
»Über Valyria ist der Himmel immer rot, Hugor Hügel.«
Ein kalter Schauer lief ihm den Rücken hinunter.
»Sind wir so nah an Valyria?«
»Mehr, als es der Mannschaft gefallen würde«, sagte Mokoro mit seiner tiefen Stimme. »Kennt ihr die Geschichten bei euch in den Königreichen der Abenddämmerung?«
»Ich weiß, dass manche Seeleute behaupten, wer immer diese Küste erblickt, sei zum Untergang verdammt.«
Er selbst glaubte solche Geschichten nicht, genauso wenig wie sein Onkel es getan hatte. Geryon Lannister hatte die Segel in Richtung Valyria gesetzt, als Tyrion 18 war, und er wollte die verlorene, ererbte Klinge des Hauses Lannisters und andere Schätze bergen, die das Verhängnis vielleicht überstanden hatten. Tyrion wollte ihn unbedingt begleiten, doch sein hoher Vater hatte die Reise als Narrenfahrt abgetan und es ihm verboten.
Und vielleicht hatte er damit sogar recht.
Fast ein Jahrzehnt war vergangen, seit die lachende Löwe von Lannishort aus in See gestochen war, und Geryon war nie zurückgekehrt. Die Männer, die Lord Tywin ihm nachgeschickt hatte, konnten seine Reise bis nach Volantis verfolgen, wo ihn die Hälfte seiner Mannschaft verlassen hatte und er Sklaven hatte kaufen müssen, um sie zu ersetzen. Kein freier Mann würde ohne Zwang auf einem Schiff anheuern, dessen Kapitän offen zugab, ins rauchende Meer fahren zu wollen.
»Das sind also die Feuer der 14 Flammen, die wir sehen, wie sie von den Wolken wieder scheinen?«
14 oder 14.000. Wer würde es wagen, sie zu zählen? Für einen Sterblichen ist es nicht weise, zu tief in diese Feuer hineinzuschauen, mein Freund. Das sind die Feuer von Gottes Zorn, und keine menschliche Flamme kann sich mit ihnen messen. Wir sind kleine Geschöpfe, wir Menschen.«
»Und manche sind kleiner als andere.«
Valyria. Es stand geschrieben, dass am Tag des Verhängnisses jeder Berg im Umkreis von 500 Meilen auseinandergebrochen war und Rauch und Feuer in die Luft gespuckt hatte, Flammen so heiß und hungrig, dass selbst die Drachen am Himmel davon verschlungen und verzehrt wurden. Große Spalten taten sich in der Erde auf und Paläste, Tempel und ganze Städte wurden verschlungen. Seen begannen zu kochen oder verwandelten sich in Säure, Berge barsten, feurige Fontänen spuckten geschmolzenes Gestein 300 Meter in die Höhe, aus roten Wolken regnete Drachenglas und schwarzes Dämonenblut, und im Norden brach der Boden auf, hob sich und sackte dann in sich zusammen, so daß das wütende Meer das Land überschwemmte. Die stolzeste Stadt der ganzen Welt war in einem einzigen Augenblick verschwunden. Ihr sagenhaftes Reich ging an einem Tag unter. Die Länder des langen Sommers wurden verbrannt, ertränkt, vernichtet.
Ein Reich erbaut aus Blut und Feuer. Die Valyrer haben die Ernte eingefahren, die sie gesät hatten.
»Beabsichtigt unser Kapitän, den Fluch auf die Probe zu stellen?«
»Unser Kapitän würde lieber 100 Meilen weiter aufs Meer hinausfahren, weit fort von dieser verfluchten Küste. Aber ich habe ihm befohlen, den kürzesten Weg einzuschlagen. Andere sind ebenfalls zu Daenerys unterwegs.«
»Greif mit seinem jungen Prinzen.«
Konnte das Gerede von der Goldenen Kompanie, die nach Westen segelte, eine List gewesen sein? Tyrion dachte daran, etwas zu sagen, überlegte es sich dann aber doch anders. Ihm schien es, in der Prophezeiung, der die roten Priester anhingen, war nur Platz für einen Helden. Ein zweiter Targaryen würde sie nur durcheinander bringen.
»Habt ihr diese anderen denn in euren Feuern gesehen?«
fragte er vorsichtig.
»Nur ihre Schatten«, sagte Mokoro. »Und vor allem einen. Ein großes, in sich verschlungenes Ding, mit einem schwarzen Auge und 10 langen Armen, und es segelt auf einem Meer aus Blut.«